Liebe Gemeinde hier im Saal und auch an allen Bildschirmen, die uns mit betrachten. Diese Welt ist eine Welt, die Erlösung braucht und die um Hilfe ruft. Das ist nicht nur heute so, sondern das war schon immer so. Und das ist der Grund dafür, dass Jesus Christus vor 2000 Jahren in diese Welt gekommen ist. Und dann heißt es in Matthäus 9, in den Versen 35 bis Kapitel 10, Vers 10, folgendermaßen von Jesus, was er tat. Jesus zog umher in alle Städte und Dörfer. Er lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. Und als er das Volk sah, jammerte ihn, also hatte er Mitleid, denn sie waren geängstet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Und er rief seine Jünger, seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Macht über die unreinen Geister, dass sie sie austrieben und heilten alle Krankheiten und Gebrechen. Die Namen aber dieser 12 Apostel sind diese: zuerst Simon, genannt Petrus, und Andreas, sein Bruder, Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und Johannes, sein Bruder, Philippus und Bartholomäus, Thomas und Matthäus, der Zöllner, Jakobus, der Sohn des Alpheus und Thaddäus, Simon, Kananäus und Judas Iskariot, der ihn am Ende verriet. Diese 12 sandte Jesus aus, gebot ihnen und sprach: Geht nicht den Weg zu den Heiden und zieht nicht in eine Stadt der Samariter, sondern geht hin zu den verlorenen Schafen aus dem Hause Israel. Geht aber und predigt und sprecht: Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Macht Kranke gesund, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es auch. Ihr sollt weder Gold noch Silber noch Kupfer in euren Gürteln haben, auch keine Tasche für den Weg, auch nicht 2 Hemden, keine Schuhe, auch keinen Stecken, denn ein Arbeiter ist seiner Speise wert. Soweit vom Himmelreich. Das Himmelreich ist die Antwort Gottes auf die geängstete und bedürftige und zerschlagene Welt. Und das Himmelreich fängt nicht irgendwo in dieser Welt an, sondern beim Volk Gottes. Gott fängt bei seinem Volk an. Im Römerbrief kann es dann heißen, das Heil kommt von den Juden. Jesus ist in Gottes Volk zur Welt gekommen, geboren worden als Jude. Und deshalb ist hier sozusagen der erste Weg zu diesen Menschen. Wir kennen das von Jesus, dass er an manchen Stellen so ein bisschen zurückhaltend ist, wenn jemand aus den benachbarten Regionen bei ihm um Hilfe bittet, etwa ein römischer Offizier oder eine Frau aus Tyrus, aus der Gegend von Tyrus und Sidon. Und so war Jesus, sagt Jesus, ich bin eigentlich gesandt zu den verlorenen Schafen aus dem Haus Israel. Und so, und dann müssen die so ein bisschen betteln an mancher Stelle und argumentieren. Da beginnt Gottes Reich, aber es hört da nicht auf. Das ist eine wichtige Botschaft für uns, die wir nicht dazugehören, zu diesem Volk Israel. Das Reich Gottes hört da nicht auf. Gott sei Lob und Dank. Dieses Himmelreich ist am Ende etwas, was schwer zu verstehen ist, auch in der Kirche schwer zu verstehen ist. Kirche hat sich immer bemüht, das Himmelreich manifest zu halten, Also, dass es irgendwo sichtbar wird, greifbar wird. Da ist schon mal der erste Charakterzug des Himmelreiches. Es ist nicht greifbar. Es ist nicht machbar, nicht organisierbar. Es ist nicht in der Verfügungsgewalt von Kirche, das Himmelreich zu machen. Es gibt verschiedene Kirchentheorien in den unterschiedlichen Denominationen. Also in der katholischen Kirche ist dort Kirche, also Himmelreich, wo die Messe, katholische Messe, recte et rite, also richtig und nach dem richtigen Ritus gelesen wird, regelmäßig. Ja, dazu braucht es einen Priester und der trägt dann das Himmelreich dahin, wo er die Messe zelebriert. Und so. In der orthodoxen Kirche ist es genauso, die göttliche Liturgie, da braucht es nicht einmal Menschen, die dazuhören. Wenn ein orthodoxer Priester sagt, hier ist Gottes Reich, dann fängt er an und liest die göttliche Liturgie und da ist Gottes Reich. Ob jemand da ist oder nicht, es ist einfach dann so. Ja, es hat schon auch was für sich, ich will das nicht kritisieren, schon gar nicht lächerlich machen. Aber andererseits, das Himmelreich ist nicht verfügbar. Das sehen wir an verschiedenen Punkten, die hier so deutlich sind. Es hat nichts mit Geld zu tun, es ist nicht, wird nicht gekauft sozusagen, es hängt von Wundern ab und auch wenn es hier, das ist ja hier wirklich spitz formuliert, macht Kranke gesund, weckt Tote auf. Ich würde sagen, ich kann das nicht. Kranke gesund machen, Tote aufwecken, kann man nur durch die Kraft des Heiligen Geistes, durch Gottes Kraft. Kein Mensch kann das, muss man ganz ehrlich sagen. Und nicht umsonst gab Jesus seinen Jüngern eben Macht über die bösen Geister und so weiter, ja, weil sie es von sich aus nicht haben. Also das Himmelreich ist so ein bisschen auch unserer Kraft entzogen. Das müssen wir einfach uns eingestehen. Wenn wir auf diesen Text schauen mit dem Himmelreich, dann fängt dieser Text eben genau damit an, dass ein riesiger Bedarf besteht. Das Volk hat keinen Hirten. Der Bedarf ist riesig, unübersehbar. Jeder spürt es. Alle sind aufgefressen von Streit, von Hass, im Grunde auch von der ganzen Bildschirmzeit, die man heute hat mit Handy und mit Computer und wo auch überall man sitzt und so. Keiner hat mehr Kraft und alles. Der Bedarf ist riesig nach Himmelreich. Definitiv. Ganz eindeutig. Viele haben fürs Himmelreich gar keine Zeit, weil sie eben so viel Zeit in ihre Unterhaltung stecken, investieren. Und dann sind sie schlapp am nächsten Tag. Damit einhergeht, wenn ein Volk, das Volk Gottes, sich mit allem Möglichen befasst, dann nehmen die Ängste zu, wenn es nicht mehr mit Gottes Wort sich beschäftigt, wenn es sich nicht mehr mit den Themen Gottes befasst, dann haben sie Angst, dann machen sie sich Gedanken, wie sie selbst ihr Leben regeln müssen und regeln können. Und am Ende wird das zu einer endlosen Anstrengung. Dann ist ihnen das zu anstrengend, die Sache mit Gott und mit der Gemeinde. Und Jesus ist nicht der, der darüber wütend wird, sondern Jesus sieht, was der geistlichen Ebene dahinter passiert, wie Menschen von Gott abgewandt sind und anderen Mächten dienen. Und er hat Mitleid mit dieser Entwicklung. Er trauert mit ihnen. Er kennt ihre Angst und ihre Einsamkeit, dass sie zerstreut sind wie Schafe. Die Gemeinschaft ist weg. So ist das, was hier über das Volk Israel zur damaligen Zeit geschrieben wird. Ja? Sie hatten Angst und waren vereinzelt wie Schafe. Na, und Schafe, die vereinzelt sind, sind ein gefundenes Fressen für die Raubtiere aller Länder. Das ist doch ganz klar. Und deshalb konstatiert Jesus den riesigen Bedarf mit: Die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Das ist natürlich eine Bildrede. Es meint, der Bedarf an Himmelreich ist groß. Sie brauchen das Reich Gottes. Sie wissen es nicht, sie haben es vergessen. Vielleicht wollen sie es auch gar nicht und sperren sich dagegen, aber das ist das, was sie brauchen. Die Ernte sozusagen ist groß, aber wenn zu wenig Arbeiter da sind, dann wird die Ernte auf dem Halm früher oder später verfaulen. So kennt man das. Ich weiß nicht, ob man als Großstädter, aber kann man sich das schon vorstellen, ja, dass das Getreide, wenn es dann bis in den Herbst reinsteht, dann wird es grau, setzt Pilze an und wird dann von irgendwelchen irgendwie zersetzt und fault auf dem Halm. Kann man es nur unterpflügen. Ich glaube, es taugt nicht mal mehr als Saat, dann, wenn man es unterpflügt. So. Deshalb, es ist Zeit, dass wir was tun. Ja? Das ist die Sache, die Jesus meint. Es ist Zeit, dass wir was tun. Betet zu Gott, der der Herr dieser Ernte ist, dass es neue Arbeiter gibt, dass das Himmelreich sich ausbreitet und dass der Bedarf gestillt wird, der Bedarf nach lebendigem Leben, nach lebendigem Glauben, nach lebendiger Gemeinschaft, nicht mehr zerstreut wie die Schafe, so vereinzelt, sondern jetzt gemein und so weiter und so fort. Ja? Ihr merkt, diese Bildsprache ist ja, das hängt ja zusammen, dass das passt. Das Volk hat keinen Hirten, der Bedarf ist riesig. Himmelreich wird gebraucht. Zweitens, das Himmelreich, das Reich Gottes hat Namen. Es hat natürlich zunächst einen Namen, der heißt Jesus Christus. Aber darüber hinaus hat das Himmelreich Namen. Es ist nicht anonym in dieser Zeit, in dieser Stadt, auch nicht in Berlin, Friedrichshain. Damals, da wo Jesus war, in Judäa und in Galiläa, hatte das Himmelreich die Namen der 12 Apostel. Petrus, Andreas, Jakobus, Johannes, Philippus, Bartholomäus, Thomas, Matthäus und. Das Himmelreich hat Namen. Die Namen derer, die es tragen. Das Himmelreich hat deinen Namen, wenn du das willst. Spielt keine Rolle, wie du unterwegs bist. Spielt auch keine Rolle, wie alt du bist, ob mit Rollator oder ohne. Das Himmelreich hat deinen Namen, wenn du das willst. Wenn du dich dazu stellst, in den Dienst stellst, wenn du dich aussenden lässt, dann hat das Himmelreich deinen Namen, wenn du gläubig bist. Das ist kein Zwang. Du kannst auch Nein sagen, dann gehörst du halt so nicht dazu. Aber wenn, dann bist du im Boot und dann trägt das Himmelreich auch deinen Namen. Das hat Auswirkungen. Das hat Auswirkungen da in der Weise, dass ich mit meiner Person identifiziert werde mit dem Christentum und du auch. Wenn das Himmelreich deinen Namen trägt, dann gucken die Leute lesen ja nicht die Bibel. Dein Leben und dein Reden, dein Tun und das, was du auch bleiben lässt, ist die Bibel, die die Leute lesen. Das Himmelreich hat deinen Namen. Ich muss euch ehrlich sagen, das ist eine hochverbindliche Sache. Ich weiß gar nicht, ob das so modern ist, ob das heute so gewünscht ist bei den Menschen unserer Zeit, dass man sich so stark identifizieren will mit irgendwas, mit irgendeiner Ideologie oder, wisst ihr, das ganze Internet verführt uns zur Anonymität. Da haben sie irgendwelche Bigfoot 386, irgendwelche so Nicknames, sagt man auf Englisch dazu, ja? Also sie anonymisieren sich und dann kommt die große Meinung und dann hauen sie auf alles drauf. Da, wenn man nicht weiß, wer ist, das Internet ist voller Rumpelstilzchen. Ach, wie gut, dass niemand weiß. Das ist das unserer heutigen Zeit, die Krankheit unserer heutigen Zeit, eine Zeit voller Rumpelstilzchen. Jesus lädt uns ein, mit unserem Namen gerade zu stehen fürs Himmelreich. Es läuft so ein bisschen all dem zuwider. Das scheucht uns von unserem Sofa auf. Das zwingt uns, Farbe zu bekennen, uns zu Christus zu bekennen. Wer es mag, der kann gern dabei sein. Es ist eine Einladung, es ist keine Pflicht. Es ist eine Einladung. Aber diese Einladung hört euch heute bitte an. Überhört sie nicht. Und drittens, wenn das Reich Gottes kommt, dann kommt was in Bewegung. Das Reich Gottes hat Auswirkungen und das hat auch mit uns zu tun. Also Kranke gesund machen, Tote aufwecken, Aussätzige reinigen, Dämonen austreiben. Man kann verschiedene Sachen hier überlegen, was das bedeutet, sozusagen. Ich würde nichts von dem ausschließen. Allerdings muss ich sagen, ich habe noch nicht erlebt, dass jemand auf mein Gebet hin von den Toten auferstanden ist. Ich will es nicht ausschließen, bei Gott ist alle Dinge möglich. Ja? Ich habe schon erlebt, dass ich gebetet habe und jemand ist gesund geworden. Ich habe auch erlebt, wie meine Eltern für mich gebetet haben und ich bin gesund geworden. Habe ich alles schon erlebt, sowas gibt es. Also es ist nicht so, dass das nun ganz vom anderen Stern ist, was hier in der Bibel steht. Nur weil ich es nicht erlebt habe, heißt es nicht, dass es nicht geht. Ja, aber ich will sagen, lass dich einladen zu einem Glauben, zum Gottvertrauen. Und dann will ich auch mal sagen, wir müssen halt die Latte auch nicht immer so hochhängen. Mit Bernhard, der hat eine Operation und noch eine dieses Jahr schon gehabt. Jetzt sitzt er gesund unter uns. Wer von euch hat für ihn gebetet? Ich schon. Als das erste Mal, als wir uns kennengelernt haben, da standest du kurz vor dieser Schulter-OP. Und da habe ich dir versprochen, ich bete für dich. Habe ich auch gemacht. Und dann habe ich dich wieder getroffen. Und dann sagst du, ist gut verlaufen. Es geht mir gut und so. Ich weiß gar nicht, oder war das dieses Jahr die erste OP oder war ich schon letztes Jahr? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall fand ich, sowas gibt es ja, dass wir für Menschen beten und der Herr hilft. Versteht ihr, wie ich es meine? Wir müssen nicht immer, was weiß ich, Heilungsgottesdienste, dass die Menschen reihenweise in Ohnmacht fallen und dann gesund wieder aufstehen oder 20 Rollstuhlfahrer plötzlich aufstehen und laufen oder so. Das ist auch aus meiner Sicht ein bisschen unglaubwürdig da. Aber wir sollten nicht so klein denken, dass Gott das nicht kann. Und dann noch was ich ganz wichtig an der Stelle finde. Es ist nicht so, dass ich Kranke gesund mache. Und du brauchst es auch nicht. Es ist so, dass Gott das tut. Wir können in aller Demut, in aller Bescheidenheit Gott bitten um seine Kraft und dass er das tut. Und wir dürfen glauben und erwarten, dass er sich auf die eine oder andere Art und Weise manifestiert und seine Macht zeigt. Und das ist das, was passiert, wenn das Reich Gottes kommt. Gott zeigt seine Macht und er möchte, dass diese Macht mit uns sozusagen sichtbar wird. Nicht, weil wir so mächtig sind, sondern weil wir Gott zum Zuge kommen lassen in unserem Leben. Ich will darüber hinaus noch auf etwas hinweisen, was ich in der Gelegenheit immer mache. Viel wichtiger, als dass Menschen zum Glauben kommen, ist, dass wir ein Gott wohlgefälliges Leben führen, du und ich. Und dass wir uns in den herausfordernden Situationen für die richtige Entscheidung entscheiden, für den richtigen Weg entscheiden. Dass wir Dinge bleiben lassen, die sich nicht gehören, und Dinge tun, die getan werden müssen, da nicht kneifen, sozusagen. Versteht ihr? Dadurch werden wir glaubwürdig. Dadurch wird nachher das Evangelium glaubwürdig, wenn glaubwürdige Zeugen, nämlich du und ich, für das Evangelium einstehen. In all unseren Kontakten mit Menschen da draußen oder auch die hier reinkommen, in unser Haus nutzen und besuchen, kommt es auf Glaubwürdigkeit in erster Linie an. Und das ist eine Währung, die extrem wichtig ist. Darauf spielt so ein bisschen die Sache mit Gold und Silber und Kupfer an. Mach dich abhängig von der Versorgung Gottes, heißt das. Der Arbeiter ist seiner Speise wert, sozusagen. Das heißt schon, dass derjenige, der in ein Haus kommt, dort versorgt wird. Das ist schon richtig. Das ist einer der ganz wichtigen Sätze hier. Wer die Botschaft Gottes bringt, der soll durchaus versorgt werden. Aber derjenige sollte schon auch sein Vertrauen auf Gott setzen. Das Himmelreich lässt sich nicht kaufen. Glauben lässt sich nicht erkaufen. Es gibt, das ist ein bisschen anders gelagert, aber es gibt so den Zauberer, der von Paulus die Macht kaufen will, Kranke gesund zu machen. Und den jagt Paulus sozusagen davon, weil das Himmelreich hat mit Gold und Silber nichts zu tun. Das Himmelreich, das Evangelium von Jesus Christus, ist eine Sache, die steht jedem frei und offen. Und die kann man nicht zurückhalten und kann sagen, dann nehme ich jetzt Geld dafür oder so. Da muss man ganz vorsichtig sein. Das Himmelreich verlangt volle Konzentration. Das steckt auch in dieser Rede von Gold und Silber. Nimmt keine Tasche mit, nicht mal zwei Hemden, eins soll reichen, keine Schuhe, also barfuß gehen. Ihr versteht, was damit gemeint ist. Himmelreich heißt Fokus, Konzentration auf die Sache. Geht nicht um dich. Du kommst da nicht im Sonntagsstaat, obwohl natürlich es schön ist, wenn sonntags in der Gemeinde die Menschen auch ein feierliches Outfit haben. Ja, also so, das ist schon auch gut. Aber das Himmelreich ist nicht Äußerlichkeit. Das Himmelreich ist Konzentration auf das Wesentliche. Fokus auf das Wesentliche. Auf Jesus, auf die Erlösung, darauf, dass deine Ängste ein Ende haben, dass die Zerstreuung der Menschen, die Vereinzelung, die Einsamkeit ein Ende hat, der Unglaube ein Ende hat und die Sünde ihre Macht verliert. Das ist eigentlich der Kern, worauf wir uns konzentrieren müssen.